Und also ich sehe das eher mit Sorge, dass wir dann nur in Berufspolitikern sind. Und vor allem, wenn sie vorher nicht wirklich was erlebt haben, ja, wenn sie jetzt nicht wirklich draußen waren, wenn sie vielleicht einmal, keine Ahnung,
Dass
zehn
man sie
Jahre,
prägt.
genau, dass sie prägt. Und
Sehr
das
gut.
ist ein Bekannter hat einmal gesagt vor vielen Jahren, das können wir gerne auf am Band lassen. Also ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Er hat gesagt, in Österreich hatten wir in den 80er Jahren die Sekretäre der Minister, die selber was wurden. Dann hatten wir die Sekretäre der Sekretäre. Und ich würde hinzufügen, heute haben wir die Praktikanten der Sekretäre. Und das verschafft genau diese Monotonie, die Sie gerade erwähnten.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz. Das ist ein Podcast von Demokratie 21 und wir initiieren Gespräche über die Zukunft der Demokratie. In diesem Format sprechen wir mit Menschen, die daran mit konkreten Projekten arbeiten. Heute mit Karin Kneißl, ehemalige österreichische Außenministerin. Wie sich Diplomatie in den letzten Jahrzehnten verändert hat, warum sie nicht noch einmal in die Spitzenpolitik gehen würde und ihr neuestes Buch. Diese Folge wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit der Karin Kneißl. Sie war von 2017 bis 2019 die Außenministerin der Republik Österreich. Heute arbeitet sie als Analystin und Autorin. Um ihr neuestes Werk Diplomatie macht Geschichte geht es auch heute. Dieser schöne Untertitel, die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten, der hat sich, glaube ich, noch nie so richtig angefühlt wie in diesen aktuellen Zeiten. Frau Kneißl, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Weritz, für die sympathische Einladung.
Sie haben fast die gesamten 90er Jahre im diplomatischen Dienst der Republik verbracht, von 1990 bis 1998. Ist die Diplomatie von 1990 gleich wie die von 2020?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war ziemlich ernüchtert, als ich im Jahr 2017 die ersten Unterlagen für bilaterale Treffen, also Besuche zwischen zwei Außenministern, erhielt, weil wir sind abgeglitten in schlecht geschriebene Drehbücher, wie ich das auch im Buch stellenweise ausführe. Also wir lesen uns vorformulierte Sätze vor. Und wenn ich das zurückblicke und vergleiche, sowohl mit meiner Zeit als Referentin in der politischen Sektion, wo ich Unterlagen für Ministerbesuche vorbereitete, wie auch in der kurzen Zeit, die ich für einen Minister gearbeitet habe, dann war es damals so, man liest sich ein in ein Thema, man weiß, morgen trifft man den Kollegen so und so oder man ist bei der Konferenz. Man liest sich in Unterlagen ein, man bekommt am besten wahrscheinlich noch ein gutes Briefing von Personen, die gut eingeweiht sind und man spricht dort frei. Man hält Augenkontakt, so wie wir das gerade in unserem Gespräch tun, weil das macht ja das Menschliche aus. Wir sind ja nicht Algorithmen, die jetzt hier nur miteinander im Gespräch sind, sondern wir sind Menschen mit allen unseren fünf Sinnen. Und die Sprache ist unser Werkzeug und alles andere, was dazugehört, ist Teil des diplomatischen Gespräches. Und da ist meiner idealen Einstellung her das ganz Wesentliche, eine Atmosphäre zu erzeugen, in der Vertrauen entstehen kann, um beispielsweise ein heißeres Eisen auch angreifen zu können. Also was mich irritiert hat bei den vorgeschriebenen Speaking Notes, also diesen Gesprächsnotizen, wie sie technisch heißen, man rattert wirklich eine Liste geradezu ab, man arbeitet Punkte ab. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es meinem Gegenüber gerade an dem Tag geht. Es kann sein, dass der mitten in einer Koalitionskrise ist. Kann ja sein, dass der andere Minister gleichzeitig Parteichef ist,
Tagespolitik spielt
immer genau. Und oder in irgendeiner Weise ein anderes Thema ihm wahrscheinlich schwerer durch den Kopf geht, als jetzt, dass ich ihm erkläre, ja, aber Sie sollten da doch bitte bei diesem Thema Konzessionen machen oder wie auch immer. Ich muss die Atmosphäre wirken lassen. Ich muss wissen, wann ist was möglich und nicht jetzt Mores lehren, keine Lektionen erteilen, zuhören und die Atmosphäre so weit erfassen können, dass ich weiß, was ist in diesem Gespräch heute möglich.
Wo hat sich das geändert oder woher kommt dieser, wo ist der Ursprung dieser Veränderung?
Der Ursprung ist, dass wir auch in diesem Bereich leider in eine Art von Kommunikationssprache abgeglitten sind. Es ist nicht mehr das, was ich als Sprache sehe, die uns von anderen Lebewesen einfach unterscheidet. Also ich bin ein großer Tierliebhaber und weiß um die unglaublichen Fähigkeiten, die allen Tieren zu eigen sind. Also auch Tiere können teilweise planen, auch Tiere wissen um den Tod Bescheid und so weiter, was man immer wieder abspricht. Aber das weiß ich bei jedem Huhn von mir im Stall, dass das ganz genau weiß, wann das Ende naht. Also Tiere haben unglaubliche Instinkte und Fähigkeiten, aber es fehlt ihnen die Sprache. Und die Sprache ist das wunderbarste Werkzeug, das die Menschen geschaffen haben. In so vielen Ausformungen, die Sprache ermöglicht es, Dinge festzuhalten und eben das Gespräch. Und diese Sprache ist heute auch eine Art PR-Sprache. Es sind vorgefertigte Standardsätze. Ja, wir kennen sie aus der Werbesprache, wir kennen sie aus eben aus all dem, was sich heute so Kommunikation nennt. Und diese Sprache ist eine äußerst verarmte. Und wenn die Sprache so verarmt und wenn man nicht mehr die Bereitschaft mitbringt, Diplomatie walten zu lassen im Sinne von Dialog und Dialog, oder wenn ich das ganze Thema Diplomatie auf eine kurze Formel runterbrechen darf, dann würde ich so sagen, Diplomatie ist gleich, unter allen Umständen, aber wirklich auch unter allen Umständen im Gespräch zu bleiben. Das ist Diplomatie. Und wir sind heute in einer Daueremotion, wo die Empörung vorherrscht, wo wir sehr viele Teenager haben, egal welche Altersgruppe, also die sitzen, wissen ich schon, wen wir alle meinen. Und diese Teenager, wie das so bei Backfischen, wie man früher gesagt hat, das eigen ist, wenn sie mit etwas unglücklich sind, die Welt als schlecht empfinden, dann ziehen sie sich auf ihr Zimmer zurück, schlagen die Tür zu und wollen mit niemandem reden. Erwachsene.
Ist das äquivalent dann?
Ja, ein Erwachsener versucht auch unter schwierigsten Umständen die Kontenance, also die Disziplin zu halten und irgendwie auf einen grünen Zweig mit dem Gegenüber zu kommen. Und genau das ist Diplomatie, eben nicht in der Empörung, nicht in der Daueremotion zu sein. Der französische Diplomat Talleyrand, der also die unglaublichsten Zeiten überlebt hat in dieser Funktion zwischen der Monarchie Frankreichs, dem Sturz der Monarchie, der Revolution, Kaiserzeit Napoleon plus dann wieder Kongress. Also der hat wirklich sehr, sehr viele Kapitel.
Spannendes Leben.
Ja, der hat eine unglaubliche Biografie. Und Talleyrand hat einmal diesen wunderbaren Satz geprägt: Ein Diplomat regt sich nicht auf, ein Diplomat macht Notizen. Und diese Fähigkeit, eben sich nicht in diese Empörung zu begeben, nicht über Twitter seinen Unmut zu äußern, nicht die nächste Presseerklärung rauszuwerfen, sondern vielleicht mit dem Betroffenen, mit dem man ein Hühnchen zu rupfen hat, das kann man ja rupfen, aber das kann man in aller Stille und Diskretion im direkten Gespräch und eben nicht über die öffentlichen Kanäle gehen. Das alles hat sich geändert.
Sie sprechen im Buch vom Verlust der handwerklichen Qualität der Diplomatie. Ich glaube, das trifft Sie relativ gut.
Ja, und das ist eben die Sprache. Das ist aber auch, Sie brauchen für alles im Leben Talent. Also ich sage auch im Buch, geben Sie mir eine Stradivari und die Ann-Sophie Mutter übt mit mir Violine jeden Tag. Ich werde es nicht können. Mir fehlt es an Talent schlechthin. Und Sie müssen für eine Musikschule, Sie müssen für eine Ballettschule, für ein Sportgymnasium müssen Sie Aufnahmeprüfungen machen. Für die diplomatischen Akademien dieser Welt sind die Aufnahmeprüfungen relativ, ins Banale abgeglitten. Gilt nicht für alle, aber gilt vor allem für diejenigen, die heute auf zahlende Kundschaft setzen, und das sind immer mehr. Es ist dieser, vielleicht haben Sie das auch schon mal behandelt in Ihrem Bereich, aber dieser völlig ins Kommerzielle abgeglittene Ausbildungssegment unserer Welt. Und wir haben heute in vielen diplomatischen Apparaten Menschen, denen es schlichtweg an Talent fehlt. Sie müssen Menschen mögen. Sie müssen diese ideale Mischung aus Neugier und Vertraulichkeit, Diskretion haben. Ja? Aber man muss letztendlich doch offen auf die Menschen zugehen. Also jemand, der lieber in der zweiten, dritten Reihe sitzt und sich vielleicht lieber mit Texten beschäftigt, ist gut als Lektor aufgehoben oder als Controller. Aber
nicht in der Diplomatie,
ja, wo sie wirklich auf Menschen zugehen sollten und wo sie Situationen erfassen. Was ist gerade wichtig, was ist weniger wichtig? Wie kann ich die Anliegen meines Staates, und wenn es ein ganz brisanter Konsularfall ist, ja, dass ein Staatsbürger beispielsweise unschuldig in Haft gekommen ist, es zu einem Notstand in dem Land kommt, wie kann ich meine Leute evakuieren? Es ist sehr viel organisatorische Arbeit, sehr viel praktische Arbeit. Das ist nicht unbedingt eine intellektuelle Aufgabe im diplomatischen Dienst. Das war mit ein Grund, warum ich vor 22 Jahren weggegangen bin. Es hat mir an der Analyse, an diesem Tüfteln gefehlt, ja, das ich sehr, sehr gerne mache.
Strategischen Denken auch.
Genau, es ist sehr, sehr viel hands-on. Und das strategische Denken, das findet dann oftmals andernorts statt. Das kann man da und dort sich dazu holen. Aber die Diplomatie, gerade in kleineren Staaten, wo man im Zwang des Generalisten ist, ja, also wir können jetzt nicht Südamerika-Experten, wir haben zwar eine gewisse Expertise sicherlich für Südosteuropa, dank vieler guter Leute, die die Sprachen beherrschen oder die in der Region aufgewachsen sind, aber es geht letztendlich doch darum, dass jeder alles irgendwie kann und das mit einer Fähigkeit auch praktisch zu denken und zu handeln.
Wenn Sie jetzt den kleinen Staat ansprechen, was halten Sie vom Exportgut Demokratie?
Also wenn ich jetzt nehme Westminster-Parlamentarismus und vergleiche mit einer ganz anderen Welt, die ich etwas besser kenne, nämlich den Nahen Osten, Südwestasien, wie es in der UNO richtig heißt, dann sind hier die Entscheidungsmechanismen, was Konsens ist, sehr, sehr unterschiedlich gedacht. Ja.
Also, was heißt das?
Wir haben dieses Prinzip des Westminster-Parlamentarismus doch auch in Kontinentaleuropa ganz stark übernommen, nämlich the winner takes it all, also 51 versus 49. Siehe Brexit, siehe diverse Wahlen, egal wo auf der Welt, wo wir dann oft in so einem Patt sind, weil es zu einer sehr starken Lagerbildung kommt, die teilweise unversöhnlich sein
auch
kann.
Auch gezwungenermaßen teilweise.
Genau. Und das verhält sich ganz anders, wenn wir uns die Entscheidungsfindung ansehen, jetzt im Nahen Osten. Nehmen wir das Element des Konsenses. Ja? Also in den orientalischen Gesellschaften, und die fangen schon in Südosteuropa an, wird theoretisch so lange palavert, im wahrsten Sinne dieses Wortes, bis man einen Konsens hat, mit dem alle, wie das so schön heißt, leben können. Ja, ist an sich ein Mechanismus, den wir aus den internationalen Organisationen her kennen. Verwässerte Resolutionen, aber alle akzeptieren sie irgendwo. Also nicht jetzt einer entscheidet oder ein Lager setzt sich durch. Ja.
Ja, ja.
Große Debatte in der Europäischen Union, Einstimmigkeit oder Mehrheits bei der Außenpolitik. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr unterschiedliche kulturelle Ansätze. Ich bin selbst ein Vertreter des Universalismus, ja, also in der alten Tradition. Es gibt bestimmte Konzepte, die gelten universal, ja, die sind nicht in Frage zu stellen. It ist Folterverbot, wenn wir das nehmen, jus cogens. Also das können Sie jetzt nicht mit irgendwelchen kulturellen Besonderheiten oder sonst wie rechtfertigen. Aber wir haben natürlich einen kulturellen Relativismus, der sich in den letzten 30, 40 Jahren immer stärker durchgesetzt hat, gerade im Bereich Bürgerrechte, Menschenrechte. Da hat sich die Debatte in eine andere, teilweise sehr fragwürdige Richtung entwickelt. Aber Demokratie, Export, da fällt mir als erstes ein, der Irakkrieg 2003, die arabischen Revolten. Und das war oftmals auch gerechtfertigt unter dem Titel Let's bring democracy to Iraq.
Freedom knocks on my door.
Genau. Und da wird es dann brisant, weil da wird dann Demokratie zum Schimpfwort in den Regionen der Betroffenen. Also das ist dann sehr, sehr gefährlich. Ich kann Demokratie nicht exportieren. Ich kann es ermöglichen oder Rahmenbedingungen schaffen, dass ein Zugang zu Informationen, zu Quellen und so weiter für alle in der gleichen Weise möglich ist. Aber Völker beispielsweise in die Demokratie zu bombardieren, wie das gerade in den letzten 40 Jahren passiert ist, also das war sozusagen
unser Ziel. Hat nicht wirklich funktioniert.
Ja.
Aber was man sehr wohl beibringen oder auch lernen kann, sind, wie Institutionen funktionieren.
Ja.
Also eine freie Presse ermöglicht, ein starkes Parlament, dass den Anteil an Demokratie, der wäre doch wohl exportwürdig, oder?
Ja, aber der exportiert, hat auch immer Interessen. Also wenn ich jetzt nehme, eine Organisation, mit der ich mich sehr gern und viel beschäftigt habe, die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die genau diese Aufgabe übernommen hat, nämlich zu Beginn der 90er Jahre, Wandel Mittelosteuropas, freie Wahlen, Monitoring von Wahlen, Mitaufbau von demokratischen Institutionen. Wir haben das OTIR-Büro in Warschau, das genau diese Aufgabe übernommen hat. Da wurde einige interessante Arbeit geleistet. Nur, große
jetzt kommt das Aber.
Ja, wer zahlt welche Projekte? Ja. Und gerade bei der OSZE haben wir auch gesehen, Missionen beispielsweise, nehmen wir das Thema Wahlbeobachtung, da gibt es diese Grenze East of Vienna, West of Vienna. Also die OSZE hat ja ihr Generalsekretariat und ihr Sitz in Wien. Sie ist nicht eine echte internationale Organisation, aber sie wird trotzdem als solche gehandhabt. Im Moment auch im totalen Patt aus verschiedensten Gründen. Aber 90-100% eigentlich der OSZE-Missionen genau mit diesem Aspekt, den wir gerade diskutieren, finden östlich von Wien statt. Es gab nicht wirklich Missionen, die beispielsweise Nordirland, wäre ja so ein Problem, wäre so ein idealer Fall gewesen, wo man eine OSZE-Mission hätte machen können. Baskenland, Katalonien, also auch dort hätte man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt eine OSZE-Mission hinschicken können und sagen, wie können wir diese Unversöhnlichkeit zwischen Madrid und der Regionalregierung bis hin zu der Tatsache, dass ja auch dort Politiker eben dann verhaftet wurden. Wie geht man damit um? Also um das herauszuholen aus dem aufgeheizten nationalen Standoff, hätte man das vielleicht der OSZE übertragen können. Kanada, indigene Völker, Minderheitenschutz und so weiter. Also da gibt es schon viele Themen, wo die OSZE genau diese Frage hätte wahrnehmen können. Aber letztendlich hat man sich auf politischer Ebene doch darauf dann geeinigt, dass diese Themen eigentlich nur für den Kaukasus und für Zentralasien und andere Staaten östlich von Wien gelten.
Welche Interessen sprechen dagegen?
Das fragen sich viele. Also ich wäre immer für eine Balance gewesen. Nein, es gibt keine einfache Antwort. Es ist dann letztendlich eine politische Entscheidung, dass man eben gesagt hat, Nordirland, da wollen wir keine Einmischung von außen, Katalonien, da wollen wir keine Einmischung von außen. Da wollen wir uns nicht erklären lassen.
Da wird so definiert.
Ja, das ist dann eben dann wiederum die Einmischung, obwohl man ein teilnehmender Staat der OSZE ist. Ähnlich Europarat. Also Europarat hat genau diese Aufgabe. Und der Europarat hat seine allerbesten Zeiten, glaube ich, hinter sich. Also wir haben immer wieder darüber nachgedacht, wie ich junge Diplomatin war, aber auch dann als Außenministerin, wenn eine Europaratssitzung dann noch in den 90er Jahren, das war eine Berichterstattung wert. Wer weiß, wie heute die Generalsekretärin des Europarates heißt. Maria Beric ist eine sehr feine Dame aus Kroatien, sie war vorher Außenministerin. Aber der Europarat ist völlig in unserer Wahrnehmung untergegangen. Und der Europarat hätte genau diese Aufgabe für die Staaten, also für seine Mitglieder. Ja. Und ich glaube, da waren wir überall schon mal ein Stückchen weiter.
Wir haben es jetzt schon ein bisschen besprochen, oder dieses globale Dorf, wie Sie es im Buch auch nennen. Und Sie haben diesen schönen Satz, der Richtung dem Handwerk wieder geht. Trotz permanenter Kommunikation wächst dieses globale Dorf nicht zusammen. Mhm. Was spielen denn die Technologien, die sich in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt haben, für eine Rolle in der heutigen Diplomatie? Allein der Informationsfluss hat sich ja in einer Sekunde, kann man alles nachlesen.
So ist es.
Wird sich das geprägt?
Wie sich das geprägt hat, dass wir eben nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur mehr unilateral, einseitig unsere Positionen bekannt geben. Und ich war überrascht, wie wenig wir miteinander sprechen. Also es ist ja heute so leicht, miteinander zu telefonieren, weil dieses kleine Gerät trägt jeder bei sich Tag und Nacht. Das heißt, wenn ich eine SMS meinem Kollegen schicke und frage, haben Sie Zeit für ein Telefonat? Ich würde gerne mit Ihnen dieses oder jenes abtasten, beziehungsweise wird das dann eh manchmal auch über die Botschaften oder zumindest über die Kabinette vorbereitet, dass dann jemand anderer noch dabei ist, wenn es um ein wichtigeres Thema geht, also dass man jetzt nicht ganz allein dieses Telefonat handhaben muss. Aber wir sprechen viel zu wenig miteinander. Und gerade in der Vorbereitung der Ministerräte, ja, wo 27 Personen mit ihren Delegationen um einen Tisch herum sitzen, wo man de facto ja gar nicht die Themen so besprechen kann, weil einfach 27 mitmischen, sollte man im Vorfeld telefonisch oder wie auch immer so manches abgeklärt haben, damit man nicht dort dann sich wieder vorliest, unilateral die Positionen.
Die wüsste man ja schon.
Ja. Und da ist einfach dieses, also wir sind zwar in dieser Dauerkommunikation und es gibt Kabinette, wo Personen nur mehr drauf ab, also die dann eben das Instagram-Account und das Twitter-Account und ich weiß nicht was alles bedienen, aber wenn sie sich dann diese Accounts anschauen, die sind langweilig. Also das ist...
Ja, die sind auch mehr Marketing
als reines Marketing. Da ist also... Da gab es eine ganz interessante Übersicht vor ein paar Monaten, habe ich die gelesen, ich glaube, ich erwähne es auch im Buch irgendwo, dass nämlich Staaten, wo man es jetzt einmal, wir in unserer eurozentrischen Überlegenheit sozusagen nicht gleich wahrnehmen würden, dass die eine viel, viel stärkere Fähigkeit der Interaktion zwischen dann Öffentlichkeit und diesem jeweiligen Ministerium, aber zum Beispiel Armenien liegt da ganz weit vorne. Auch innerhalb Europas ist es, glaube ich, auch...
Was macht Armenien?
Armenien, die sind einfach gut in diesem Social Dialog, oder wie immer man das nennen will. Ja? Also da wird nicht nur...
In diesem vorgelagerten Dialog quasi.
Genau, also die erklären jetzt nicht nur auf ihrem Twitter-Account I met, I saw and I had a wonderful meeting with, das ist alles höchst langweilig, ja? Sondern da wird dann wirklich interagiert. Und jetzt hat Armenien auch nicht den größten Apparat, hat einen kleineren Apparat, nehme ich an, noch als unser Außenministerium, aber trotzdem schaffen die das. Und ich glaube, auch ein österreichisches Außenministerium würde das schaffen. Also ich habe mich oftmals gefragt, warum wir da nicht sozusagen ein bisschen innovativer sind. Ich habe früher nicht getwittert und auch nicht Instagram gemacht, habe es dann letzten Sommer, eben ich nicht mehr Ministerin war, wurde weitergeführt, war aktiv, habe ich mir gedacht, na gut, dann probiere ich halt, wie das selber geht. Und da kann man schon dann den einen oder anderen Akzent setzen. Ja, man muss sich ja jetzt nicht an, also ich beteilige mich nicht an Empörungsdebatten, aber dass man zumindest mal einen Akzent setzt. Ja. Und das, glaube ich, kann man auch in diesem Amte. Also einigen gelingt es. Und wir sind halt da in einer sehr unilateralen Kommunikation. Und vergessen darauf, miteinander zu sprechen, Telefonkonferenzen zu machen und uns vor allem dazwischen also die wichtige Zeit zu nehmen. Ja.
Ich wollte nämlich gerade fragen, was nämlich dadurch verloren geht, ist ja die Zeit. Weil wenn es immer was gibt, worauf ich reagieren kann, ja, dann muss ich ja auch automatisch auf viel mehr reagieren.
Ja, und da muss ich dann eben die Mut zur Lücke haben und wichtig von unwichtig unterscheiden und mir Zeit nehmen. Also da, wo was weitergegangen ist, da habe ich dann wirklich mit einem Kollegen, beispielsweise Slowenien, da haben wir einiges in Bewegung gesetzt. Aber wir haben uns Zeit genommen. Wir sind 2 Tage miteinander zusammengesessen, um einfach Dinge zu besprechen, auszureden. Das geht nicht in diesem 40-Minuten-Treffen. Ja. Also normalerweise ist heute ein Treffen wirklich nur mehr 40 Minuten Begrüßung, Smalltalk und dann nach einer halben Stunde abratschen, abarbeiten dieser Punkte ist gleich der Presspoint. Ja. Das hat keine Inhalte. Und da ist interessant, nur als kleines Beispiel, dass eben je weiter östlich man kommt, dieser Zeitbegriff noch ganz anders gehandhabt wird. Also faszinierendes Beispiel, der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist im Jahr 2014 oder 2015 war das, nach Serbien gereist für 3 Tage.
Drei volle Tage. Ein Land wie Serbien.
Genau, war der mindestens zweit- oder drittmächtigste Staatspräsident der Welt. Ich kenne keinen österreichischen Politiker, obwohl es so nah ist, ja, der länger als einen halben Tag dort war. Mhm. Weil wir fliegen in der Früh hin, fliegen am Nachmittag zurück. Kein deutscher Kanzler, kein deutsches Regierungsmitglied war so lange dort. Ja. Also es ist ein kleines Land, es ist ein Einfallstor, wenn man so nimmt, für Südosteuropa. Und warum China beispielsweise so massiv präsent ist, das hat schon viel damit zu tun, dass die Chinesen ihren serbischen Kollegen und natürlich auch der serbischen Öffentlichkeit vermittelt haben, ihr seid uns wichtig. Und dieses ihr seid uns wichtig, ihr liegt uns am Herzen, das ist vielen europäischen Politikern abhanden gekommen.
Gehen wir mal auf eine Metaebene zum Thema Verwaltung. Mit den ganzen Erfahrungen der letzten 20, 30 Jahre, wie würden Sie eine moderne Verwaltung heute neu aufbauen? Bleiben wir mal beim Thema Außenministerium.
Ja. Also eine moderne Verwaltung muss wirklich, das muss nochmal allen ganz bewusst sein, sie muss dem Gesetz verpflichtet sein. Und das ist abhanden gekommen. Also dieser josephinische Geist der großen Verwaltungsreformen, die wir in der Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts hatten, das war weg von der feudalen Willkür hin zum Gesetz, hin zum Kennen des Gesetzes, zum geschriebenen Gesetz, siehe auch damals ABGB, also das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das aus der mündlichen Überlieferung verschriftet wurde, die Kodifizierungen. Und ich bin jetzt gegen eine Dominanz der Juristen, Aber es fehlen uns heute die guten Juristen. Ja, wir sehen das ja gerade auch bei der Problematik Pandemieverordnungen.
Handwerklich.
Da fehlt es eben auch an diesem handwerklichen Können. Ja? Und da fragt man sich schon, wo sind die Juristen hin? Ja? Ich habe auch einiges gesehen, wo ich mir gedacht habe, das kann so nicht sein. Ja?
Sie haben auch unterrichtet an der Diplomatischen Akademie.
Genau. Und da ist schon eine gewisse Schwäche eingetreten. Ja? Also ich muss wieder mal einführen in dieses gesamte Verwaltungswesen. Ich brauche nicht so viele Spezialisten. Ja. Ich brauche jetzt nicht jemanden, der sich nur beschäftigt mit bestimmten Aspekten der, weiß ich nicht, Vergaberichtlinien oder sonst etwas, ja, sondern ich brauche wirklich Juristen mit einem guten handwerklichen Können, die den Überblick haben und die, da sind wir bei einem ganz heißen Thema in Österreich, der Unversetzbarkeit und eben der Immunität des Beamten. Ja. Ich glaube, es war im Jahr 2002/2003, damals unter Schüsselregierung, als die Pragmatisierung abgeschafft wurde, die an sich ein Relikt der Monarchie war. Sie ist also in 1880er, 1890er Jahren eingeführt worden, um Beamte sozusagen unangreifbar zu machen. Ich habe selbst als junge Beamtin miterlebt, wie Sektionschefs alles blockieren können. Also es waren die grauen Eminenzen, die alles unter Kontrolle hatten und sie waren mächtiger, bekanntermaßen mächtiger als ihre Minister, die kamen und gingen. Da hatte es schon einen oder anderen guten Grund, warum man gesagt hat, die Pragmatisierung muss weg und da muss ein neuer Wind rein, nur mit dem Ergebnis, dass sie heute hochrangige Beamte haben, die nur auf Zeit bestellt sind und die, wenn sie jetzt sagen wir mal in ihren frühen 40ern sind, eher einen vorauseilenden Gehorsam haben, als jetzt wirklich mit dem erforderlichen Mut, den ich teilweise noch an hochrangigen Beamten gesehen habe in den 80er Jahren, die gesagt haben, Herr Bundesminister, tut mir leid, so geht das nicht. Ja? Da haben wir die und die Probleme damit, weil so geht das einfach nicht. Ja? Wir haben heute aber eine starke Dominanz der politischen Kabinette. Und oftmals werden dann auch diese Kabinettsmitglieder wiederum zu hochrangigen Beamten, also Abteilungsleiter, Sektionschefs, obwohl sie sozusagen...
Allein diese neue Ebene zwischen Minister und Sektionsleiter mit dem Generalsekretär.
Genau, die eingezogen wurde. Wir hatten im Außenministerium immer einen Generalsekretär, aber das hat damit zu tun, dass bei uns einfach die alle rotieren, ja, alle 3 Jahre in einem anderen regulären Ressort sind sie Abteilungsleiter, sagen wir mal 15 Jahre, sie sind Sektionschef, kann sein 20 Jahre oder so. Im Außenministerium nicht, da ist eine sehr, sehr starke Fluktuation, deswegen gibt es den Generalsekretär auch. Es muss wieder ein viel, viel stärkeres juristisches Handwerk her. Es muss und es muss meines Erachtens auch wieder das klingt jetzt etwas seltsam, ein besserer Schutz, eine bessere Sicherstellung in diesem politischen Alltag. Ja? Also das muss jetzt nicht, mir fällt jetzt ad hoc nichts ein, weil die Pragmatisierung hatte auch ihre Schwächen. Ja? Aber ich sage jetzt einmal rückblickend, vielleicht etwas verklärt, wäre mir als Staatsbürgerin die pragmatisierte Beamtenschaft lieber als eine Beamtenschaft, die so politisiert ist. Ja?
Sie wird dadurch natürlich viel beeinflussbarer von der parteipolitischen
Seite. Absolut. Und dann ist dieses Umfärben und dann ist einfach auch, dass hier das Können nicht zählt und das andere, was ich ein bisschen aus Frankreich mitgenommen habe und was in Österreich vollkommen fehlt, es muss für die administrative Laufbahn, wo man sich jetzt sagt, genau das will ich, da fühle ich mich zu Hause, in diese Welt gehöre ich, da müssen Aufnahmeprüfungen her und da muss eine permanente Fortbildung her. Also man kann Frankreich viel kritisieren. Ich selber durfte diese Verwaltungsakademie ENA machen. Ich habe dort unendlich viel gelernt. Wie man eben Verordnungen schreibt, wie man worauf man zu achten hat, wenn man ein Gesetz entwirft und so weiter. Also wir haben im österreichischen System, war immer sozusagen das Elitäre der Verfassungsdienst. Das war immer Teil des Bundeskanzleramts für genau diese logistische Arbeit. Aber letztendlich brauchen Sie das in jeder Verwaltungsebene. Sie brauchen es auf Landesebene, genauso wie eben auch bis hinein in Städtebund und Gemeindebund, dass Sie Leute haben, die für das, was sie tun, qualifiziert sind.
Schadet nicht.
Und dafür bedürfte es anonymer Aufnahmeprüfungen. Also wir haben das einzige Ressort, wo sie eine Aufnahmeprüfung machen müssen, ist das Außenamt. Und ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass diese Prüfung aufrechterhalten bleibt. Ich habe versucht, sie ein bisschen auch zu verändern. weil ich gefunden habe, ein Diplomat muss jetzt nicht unbedingt nur Excel-Dateien lesen können, sondern er sollte beispielsweise Briefe schreiben können. Ja, das ist mir viel wichtiger, als jetzt sich mit der Informatik top auszukennen, die sich eh dauernd ändert. Da kann man Autodidakt sein, aber andere Talente sollte man mitbringen. Und da geht es eben auch um Umgang mit der Sprache. Und Aufnahmeprüfungen fände ich und ganz gut und einfach auch wirklich eine Ausbildung für diese Branche, die ist erforderlich. Das können Sie nicht einfach nur Learning by Doing machen. Ja? Also wer kommt jetzt, nehmen wir mal ein Ressort, ja, nehmen wir das Gesundheitsressort, weil es jetzt in aller Munde ist und weil das war vernachlässigt, ja, was die Juristen im Gesundheitsressort oder Sozialministerium, darum hat sich niemand gekümmert und jetzt fällt es in gewisser Weise der Ressortspitze und den Bürgern auf den Kopf. Dann brauchen Sie aber Personen, die sich einfach drinnen auskennen, die wissen, wie die Verwaltungseinheiten sind. Sie brauchen Bezirkshauptmannschaften, die auch entsprechend ausgebildet sind und fortlaufend auch die eine oder andere Ausbildung machen dürfen können und nicht nur dann von Zeit zu Zeit als Zuckerl vielleicht einen Aufenthalt im Schloss Lautern an der Verwaltungsakademie bekommen, ja? Sondern die wirklich in diesen diesem, soll man sagen, am Laufenden zu bleiben, was ändert sich auf Ebene der Informatik, auf Ebene der Cybercrimes, ja, nehmen wir Deepfake-Videos, das jüngste Element in dieser
Thema
Geschichte, ja,
der Zukunft.
Und was da sozusagen alles an Verfälschungen entstehen kann. Ich kann jetzt nicht in jedem Ressort diese Spezialisten haben, aber wenn ich, und ich komme jetzt wieder vielleicht ein bisschen mit etwas zu viel Pathos auf das französische System zurück, das seine Hingefühle hat, aber wo ich schon gemerkt habe, dass einiges besser funktioniert, sie haben dann auch so eine Art Community von Leuten, die sich aus diesen Ausbildungen kennen. Das heißt, die wissen dann, wen kann ich in der Landesregierung oder in der Gemeinde kontaktieren, weil mit dem saß ich ja bei dieser oder jener Fortbildung. Ja.
Also quasi der Absolventenverband.
Genau, der so lebt. Wir haben derartige Sachen, aber nur auf allerhöchster Ebene. Ja. Und das sind dann auch immer nur Zuckerln, die vergeben werden. Das ist das eine. Und das andere ist auch die Frage Besoldung. Da hat sich manches geändert. Aber Sie müssen einfach dieses, es müssen Leute rein, die auch wieder sich viel, viel mehr trauen.
Und, das können wir, glaube ich, unterschreiben.
Und es ist zu viel Feigheit da, ja. Passivität.
Warum sollte ich als gut ausgebildeter junger Mensch mit vielleicht Auslandserfahrung, spreche extra Sprache, warum sollte ich Staatsdiener werden?
Große Frage. Also, ich habe es gemacht Ende der 80er Jahre und da haben mich einige meiner Kollegen so schief angeschaut. Wir waren eben alle gleich fertig mit dem Jus-Studium. Die meisten meiner Kollegen sind damals ins Banken, ins Versicherungswesen gegangen. Also die haben ganz andere Einstiegsgehälter gehabt.
Ja.
Kreditanstalt war damals, also das war so war eine gewisse Schickerie, die da eben dann auch entsprechend anders losgestartet ist. Ich bin aus einer tiefen Überzeugung, weil es war mir halt so gegeben, ich wollte wirklich meinem Lande dienen. Ich habe mir damals gesagt, ich habe meinem Land sehr viel zu verdanken. Ich konnte hier gratis studieren. Ich lebe in einem Land, wo ich als Staatsbürgerin meinen Weg machen konnte. Ich wusste aus dem Nahen Osten, für wie viele meiner Generation das nicht so möglich ist. Und aus all diesen Gründen habe ich mich für die Beamtenlaufbahn damals entschieden. Bin aber nach 9,5 Jahren weg, weil
also
ich...
Also eine Dekade, das ist jetzt nicht,
ja,
nicht nix.
Naja, ist nie, und ich war Mitte 30 und bin weg, weil ich einfach die Grenzen gesehen habe. Die waren parteipolitischer Natur. Also das ist etwas ganz, ganz Bedauerliches in Österreich. Das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten nur verschärft wieder. Das heißt, Leistung zählt dann nicht, sondern es werden eben Personen vorgezogen für den nächsten Sprung oder für eine Verantwortung oder für ein Dossier, das man übernehmen kann, die parteipolitisch nominiert sind und nicht, weil sie geleistet haben. Und es gab noch einige andere Gründe, warum ich ausgestiegen bin. Ich habe mich dann aus genau demselben Motiv für die Aufgabe der unabhängigen Fachministerin entschieden, mit dem einzigen Anspruch, dem Lande zu dienen und keinem weiteren Anspruch und habe damit auch dann einen entsprechenden Schiffbruch erlitten, nämlich als Mensch in erster Linie. Ich glaube nicht jetzt so sehr beruflich, aber als Mensch. weil man eben einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Es war mir klar, dass man sozusagen Angriffsfläche ist, aber die Angriffsfläche bin ich nach dem Ministeramt noch viel stärker als während des Ministeramts. Und das ist dann ein Verunmöglichen jeglichen Arbeitens und bis hin zum Leben.
Da hat Österreich ja sicher noch mal eine Sonderstellung mit dem Verhältnis von Medien zu Politik. Wo sind denn die Grenzen? Wie viel Beschimpfung muss eine Politikerin, ein Politiker aushalten? Weil dass man kritikfähig sein muss, das ist im Jobprofil, das ist völlig klar. Aber wo sind die Grenzen?
Das habe ich mich immer wieder gefragt. Ich hatte während des Ministeramts ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Zeit, mich zu kränken, aufzuregen oder sonst etwas. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht und habe mir gesagt, gut, das ist Teil des Ganzen. Aber ich habe auch mein Umfeld gebeten, bitte schickt mir jetzt nicht die ganz besonders bösartigen Artikel oder Karikaturen, weil das nagt dann doch irgendwo an einem, sondern einfach die Arbeit zu machen. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt einfach versucht, meine Arbeit entsprechend wahrzunehmen. Eine meiner ersten Amtshandlungen war, das Budget für Regierungsinserate um 80% einzusparen. Und das hat für entsprechenden Unmut in allen Redaktionen gesorgt. Ja. Weil ich gesagt habe, es gibt keine Rechtsgrundlage, da sind wir wieder bei der Juristerei, warum eine Verwaltung, also ist ja Teil der Exekutive, verpflichtet sein sollte, ein an sich privat finanziertes Unternehmen wie einen Verlag zu finanzieren. Ja, die einzige öffentliche Zeitung ist die Wiener Zeitung, die wird vom Finanzministerium sozusagen finanziert. Aber dann haben wir die Presseförderung, ja, die ist auch in Österreich sehr großzügig. Und dann haben wir eben diese Regierungsinserate, die meines Erachtens überhaupt nichts mit...
Das ist ja die eigentliche Presseförderung, wenn man sich die
Gelder ansieht.
Die Presseförderung liegt bei 14 Millionen Euro und die Regierungsinserate 100 bis 200 Millionen
Euro. Absolut. Also noch mehr, viel mehr. Also in meinem Ressort allein waren es fast 3 Millionen.
Und vor oder nach der Kürzung?
Vor der Kürzung. Ich habe es dann gekürzt. Und habe gesagt, ich verwende diese Mittel lieber für eigentliche außenpolitische Aufgaben. Beispiel, ich habe mich erkundigt im Völkerrechtsbüro damals, wie viel ist unser Beitrag für den Internationalen Strafgerichtshof, weil wir immer fordern, der Internationale Strafgerichtshof muss da und dort tätig werden. 10.000 Euro Jahresbeitrag für einen Staat wie Österreich, der UNO-Amtssitzstaat ist. Ja, zahlen wir 10.000. Also das könnte ich in Zeiten, wo ich besser verdient habe, könnte ich auch den Internationalen Strafgerichtshof...
Staatshaushalt von 80 Milliarden.
Absolut. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, das muss erhöht werden, weil wenn mich eine halbe Seite in bestimmten österreichischen Tageszeitungen bereits 40.000, 50.000 Euro kostet, Online-Ausgabe, dann muss es wohl möglich sein, dass wir auch solche Beträge dem Internationalen Strafgerichtshof zahlen, als Jahresbeitrag. Und da habe ich einfach einiges umgedreht, was für großen Unmut gesorgt hat und diesen Unmut...
Von wem ist dieser Unmut gekommen? Von der Chefredaktion? Von der Anzeigenredaktion?
Nein, von der Chefredaktion natürlich. Also die können dann sehr stark ihren Unmut äußern, auch einem direkt gegenüber. Und das wird einem dann ziemlich klar gemacht. Die wird schon noch sehen. Ja? Und ich habe gesagt, ich brauche keine Jubelberichterstattung, weil ich bin kein wahlwerbender Politiker. Ich mache meine Arbeit als unabhängige Fachministerin und wenn ich rausgehaut werden sollte, dann mache ich wieder meine vorherige Arbeit weiter. Also ich musste ja glücklicherweise nicht Wahlkämpfe machen, ich musste nicht Wählerstimmen maximieren. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass ich mir jetzt nichts zu Schulden kommen lasse, wo man mich dann schützen muss vor irgendetwas, ja. Weil dann wird man ja eben von bestimmten Redaktionen beispielsweise geschützt als Politiker. Und das ist in Österreich gang und gäbe. Ich habe Mitte der 80er Jahre, also im Jahr 83, 84, habe ich einmal 2 Monate beim ORF am Königelberg verbracht und habe eben damals auch gesehen, welche Redakteure, welche Politiker in diesem Lande schützen. Das war damals gerade, als ein Schiff namens Lukona unterging und wurde damals in der damaligen Berichterstattung nicht wirklich erwähnt. Hätte es dann nicht einen Autor gegeben, der das Thema also wirklich umfassend recherchierte, wäre die gesamte strafrechtliche Dimension nie so bekannt geworden. Ja. Aber es ist eine... Journalisten haben nicht Politiker zu zerstören oder zu schützen oder sonst etwas. Und wir haben in Österreich, glaube ich, fast mehr, die bestimmte Politiker schützen. Sondern die Aufgabe eines Journalisten ist, zu berichten, Inhalte zu schaffen, die von einem Mehrwert sind, sodass jemand, der sich in dem Thema ein wenig auskennt, einen Mehrwert hat und jemand, der sich überhaupt nicht auskennt, das Thema dann versteht nach der Lektüre oder nach der Erklärung im Funk. Und das ist verloren gegangen. Also es gibt der frühere Chefredakteur von Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, hat Ende der 90er Jahre mal das Buch herausgegeben, Die Tyrannei der Kommunikation. Und er beschreibt das eben anhand der Kommunikationsabteilungen, die im Ministerium entstanden sind. Angefangen hat das alles, wie so oft im Leben, der Krieg als Vater aller Dinge, im Pentagon infolge der Erfahrungen des Vietnamkrieges. Also man hat sich gesagt, nie mehr wieder sollen Journalisten direkt von der Front berichten, weil damit ist die Heimatfront entstanden. Und ich meine, weder Sie noch ich kennen diese Situation, wir kennen es aus Filmen mit Dustin Hoffmann oder so, aber wir haben es ja nicht erlebt. Ja. Damals ist also der Pressesprecher des Pentagon entstanden, die Kommunikationsabteilung des Pentagon. Und das haben dann Firmen übernommen, Großkonzerne, die haben sich das abgeschaut und haben gesagt, das ist an sich eine sehr schlaue Entwicklung, wenn ich Berichterstatter füttere mit...
Schalten wir ihn dazwischen.
Genau, ich schalte immer dazwischen und die berichten dann nur dieses, aber die werden dann nicht so tätig, wie das ein... Wie hieß denn dieser bekannte deutsche Journalist, der sich in bestimmte Firmen eingeht?
Walraff?
Ja, genau. Günter Walraff.
Günter Walraff,
ja. Ja, der eben als türkischer Arbeiter in einem, der hat ja die ersten Sachen
überall
gemacht, ja.
Ja.
Seine Zeit bei der Bild wurde ja dann auch verfilmt, glaube ich. Aber solche Leute, der letzte, den ich mich erinnern kann, war ein italienischer Journalist von Espresso. Der hat das gemacht, indem er bereits Mitte der 90er Jahre, glaube ich, Anfang der Nullerjahre auf Flüchtlingsbooten und so weiter unterwegs war und das ganze Schlepperwesen also damit dokumentierte. Und solche Leute müssen es haben, ja, die sagen, und sie müssen natürlich auch eine Redaktion haben, die sagen, wir stellen die und die Leute ab, dass sie jetzt mal 3-4 Wochen wirklich nur etwas recherchieren. Das ist in den mir bekannten Redaktionen nirgendwo der Fall. Ich habe, solange ich selber in der Berichterstattung gearbeitet habe, habe ich mir den Luxus genommen, das ist eine Frage des Luxus, mir wirklich Zeit zu nehmen für ein Thema. Also ich habe viel Erdöl, Erdgas, ich habe mich mit Fracking viel beschäftigt. Und wenn man dann tagelang in ein Thema sich einliest, verschiedene Stimmen hört, ja, und jetzt auch nicht ein Interesse hat in einer bestimmten Form der Berichterstattung, weil man jetzt nicht finanziert wird von der einen oder anderen Seite, dann glaube ich, gelingt es, einen Bericht zu verfassen, der von Nutzen ist. Nur es geht eben nicht mehr um dieses Informieren, es geht wirklich nur mehr um das Kommunizieren. Es geht um das Rüberbringen dieser einen Meinungsmache. Und ich habe oftmals beim Beginn eines Kurses, ich habe an einigen Universitäten 20 Jahre lang unterrichtet und immer wieder auch die Studierenden, die beispielsweise sich für Völkerrecht, internationale Beziehungen interessierten, gefragt, ja, wer ist Ihr Lieblingsredakteur, egal in welchem Land, wo ich jetzt gerade war. Ja, ich habe in Frankreich unterrichtet, Deutschland, Österreich, Libanon. Was ist Ihre Lieblingszeitung? Und dann habe ich manchmal die Antwort bekommen, but I didn't take a media course, sage ich hier. Aber Sie wollen jetzt internationale Beziehungen studieren. Das ist so, wie wenn Sie sagen, Sie studieren Musik, aber gehen nie in ein Konzert. Also mit irgendetwas müssen Sie, und dann habe ich diesen jungen Kolleginnen und Kollegen damals halt, wenn sie mich gefragt haben, ja, was empfehlen Sie uns, diese und jene Zeitung, und vergleichen Sie, Wall Street Journal schreibt zu dem Thema das, Le Monde Diplomatique schreibt jenes, vergleichen Sie, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Das ist jetzt auch schon 15, 20 Jahre her und ich muss sagen, viele dieser damals existenten Blätter könnte ich heute auch nicht mehr guten Gewissens empfehlen, weil sie auch verloren haben an Inhalt, also da hat sich einfach sehr, sehr viel geändert. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer noch ganz nützlich, dass man sich einfach ein Bild macht. Ja.
Kommen wir zum Schluss, wenn Sie heute noch einmal in die Politik gehen würden, wie würden Sie das anlegen?
Ich würde nicht mehr. Ich würde das nicht mehr machen. Und ich habe mich auch nicht wirklich in der Politik gesehen, weil ich gesagt habe, ich bin Fachministerin. Ja, ein Politiker muss wirklich einen Wahlkreis betreuen. Das bin ich nicht. Ja. Und ein Politiker muss Versprechungen machen. Ich habe keine einzige Versprechung gemacht. Ja, oder Versprechen einlösen, die er gemacht hat in einem Wahlkampf. Also ich war politisch tätig, ja, indem ich halt gesagt habe, ich bitte, also ich versuche mitzugestalten, diese und jene Entscheidungsfluss, und habe Vorgaben gemacht, Weisungen gemacht in Absprache mit den Regierungskollegen und so weiter. Aber wenn Sie ohne einen Rückhalt in irgendeiner Form von hinten arbeiten, ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Und es ist schwierig in der Zeit. Ich habe auch jetzt nicht die Versorgung oder sonst was danach gesucht, aber ich würde das nicht mehr machen. Und ich würde auch sagen, wenn jemand als Selbstständiger, wirklich selbstständig ist, ja, gesetzt im Fall, ich hätte jetzt eine kleine Ordination oder Kanzlei oder was auch immer und bin freiberuflich, also frei, im freien Beruf tätig. Und ich würde aufgrund meines Ministeramts meinen halben Kundenstock verlieren. Dann wäre ich ziemlich pleite, weil ich muss ja mein Büro zahlen, meine Mitarbeiter. Ich bin jetzt in der Lage, und ich will nicht herumjammern, aber ich bin ohne Aufträge in Österreich. Mein Glück ist noch, ich bin mobil. Ja? Also ich kann jetzt schreiben für andere oder ich kann unterrichten. Oder wie in meinem Fall, ich habe jetzt beschlossen, Österreich zu verlassen, weil ich einfach keine, aber wirklich keine Auftragslage hier habe und die medialen Angriffe fortdauern. Und das könnte ich nicht, wenn ich jetzt hier eine Kanzlei, eine kleine Firma oder vielleicht sogar einen Produktionsbetrieb hätte, ja, wo ich 100 Mitarbeiter habe. Also das kann einen schon sehr, sehr treffen. Und ich glaube, die meines Erachtens schon für eine Politik wichtige Durchlässigkeit zwischen Privaten, zwischen Selbstständigen, zwischen vielleicht auch Freischaffenden, Akademikern, was auch immer, diese Durchlässigkeit ist verloren gegangen, für mich aus nachvollziehbaren Gründen. Allein wenn man sich ansieht, den beruflichen Hintergrund der Nationalratsabgeordneten 60er Jahre, 80er Jahre und heute, da waren einfach früher sehr, sehr viel mehr Selbstständige. Ja? Da waren Menschen, die wissen, was es heißt, Rechnung zu legen, Gehälter zu zahlen mit existenziellen...
Weniger Berufspolitiker.
Genau, genau. Und wir sind heute wir sind offenbar verdammt zu Berufspolitikern, die eben heute das Ressort A machen, morgen das Ressort B und dann, wenn sie kein Ressort mehr bekommen, irgendwo anders versorgt werden und vielleicht damit dann einen Betrieb schaden. Und das kann es nicht sein. Ja. Also so kann nicht eine, und das sind wir wieder bei der Zentralagenda ihres Büros, ihrer Vereinigung, Demokratie im griechischen Sinne, ja, wo man wirklich gesucht hat, die besten Köpfe und die sich auch, und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit erhalten. Also ich bin mit dieser wirtschaftlichen Unabhängigkeit als wesentlichem Antrieb in mein Amt hineingegangen und habe mir gesagt, und ich brauche das nicht. Ja, ich brauche das nicht, um Geld zu verdienen, ich brauche das nicht, um versorgt zu sein. Ich mache das aus dem Antrieb, eben mitzugestalten. Und weil ich gesagt habe, es wäre feige, Nein zu sagen, wenn man so viel leichter von außen her kommentieren kann, was ich jetzt gerade auch wieder mache. Ja.
Aber auf dieser Ebene muss einem ja klar sein, dass man eben nicht diesen Mechanismen entkommen kann, oder?
Ja, man entkommt ihn offenbar nicht. Oder es ist, ich habe kein Rezept, wie man, ich weiß es nur, also wenn mich jemand um einen Rat fragte, der überlegt, weil er beispielsweise das Angebot hat, ein Ministeramt, aber eine gutgehende Anwaltskanzlei hat oder ich weiß nicht, eine Ordination oder einen kleinen Informatikbetrieb führt oder was auch immer, dann würde ich ihm sagen, Achtung, du kannst in große, große Turbulenzen geraten, weil auch wir haben eine unglaubliche Notwendigkeit der Transparenz des Politikers in dem Moment, in dem er in dem Amt ist. Compliance da und dort, das ist jetzt, Sie dürfen nicht mal eine Theaterkarte annehmen, ja, weil das wäre alles schon jenseits der diversen Grenzen. Anfüttern. Ja. Aber andererseits haben Sie unter denen, die Sie kritisieren, und da sind wir wieder bei den Massenmedien, die lassen sich dann oftmals sehr gerne füttern, sprich Regierungsinserate. Und das ist keine Balance.
Na, dadurch gehen auch sämtliche Perspektiven verloren.
Ja.
Das ist eine Monotonie der Perspektiven, ne?
Ja. Und ich sehe das eher mit Sorge, dass wir dann nur in Berufspolitikern sind. Und vor allem, wenn sie vorher nicht wirklich was erlebt haben, ja, wenn sie jetzt nicht wirklich draußen waren, wenn sie vielleicht einmal, keine Ahnung, 10 Jahre...
Das prägt.
Genau, dass sie prägt. Und das ist, ein Bekannter hat einmal gesagt vor vielen Jahren, das können wir gerne auf am Band lassen, also ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, der hat gesagt, in Österreich hatten wir in den 80er Jahren die Sekretäre der Minister, die selber was wurden. Dann hatten wir die Sekretäre der Sekretäre. Und ich würde hinzufügen, heute haben wir die Praktikanten der Sekretäre der Sekretäre. Und das verschafft genau diese Monotonie, die Sie gerade erwähnten.
Gut, ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste, Sie sind Bundeskanzlerin für einen Tag, haben den Nationalrat hinter sich und Sie können sich ein Gesetz aussuchen. Was hätten Sie denn gerne?
Ein Bundesgesetz. Ich würde die öffentliche Bildung auf so solide finanzielle Beine stellen, dass sie für alle attraktiv ist, für die Lehrenden, für die dort Lernenden.
Die zweite Frage. Ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie drauf?
Was schreibe ich drauf auf das Plakat? Tue niemandem anderen, was du nicht willst, dass dir man tut.
Und die letzte Frage, Sie können mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Mit wem und warum?
Mit Josef Roth. Mit Josef Roth, der wird wahrscheinlich einen Schnaps trinken. Einen Clan, der Stefan Zweig hat versucht, ihn abzuhalten vom Alkohol. Und er hat gesagt, schau, ich habe aufgehört zu rauchen. Und sagte, ja, ich trinke nicht, um zu vergessen, ich trinke, um klarer zu sehen. Und das war ja dann auch sein Todesurteil. Ich habe unweit gewohnt von dem Ort in Paris, wo er verstorben ist. Ich glaube, er ist 33 oder 34 nach Paris gegangen und hat mit einer unendlichen Klarheit gesehen, was auf Europa zukommen würde. Hat damals ein Emigrantenblatt, das war so ein Vierseiter, ich glaube, das ist wöchentlich herausgekommen, hat er herausgegeben. Seine Essays sind auch zeitlos, seine Romane gehören zu den besten Thrillern und es gibt sind Krimis, ja, es ist hochwertige Krimis, was er geschrieben hat. Und ich würde ihn einfach für einen Kaffee heute treffen, um mit ihm zu besprechen, wie es wohl weitergeht. Weil ich bin eher eine Kassandra. Ich glaube, er war auch ein durch und durch skeptischer, um nicht zu sagen pessimistischer Mensch. Und er hat genau das gesehen, was dann eingetreten ist. Und man hat ihn für verrückt gehalten, man hat ihn für eben dem Alkohol zu sehr zugetan gehalten, aber er hat es glasklar erkannt. Und er hat aber das...
Ja, die Parallelen sind durchaus vorhanden.
Ja, und was ich einfach in seinen Werken so schön finde, da ist kein Zynismus, keine Kälte, da ist unendlich viel Liebe, Sanftheit, auch die durchklingt, Empathie für alle, für die Guten wie die Schlechten, vermeintlich Guten und Schlechten. Und da ist einfach ein großer Schriftsteller mit sehr, sehr viel Herz auch dahinter gewesen. Ja. Also Josef Roth, ich habe jeden Tag ihn begrüßt, wenn ich da an diesem Hotel vorbeigegangen bin, das heute ein Café ist, das Hotel de Tournon, Café de Tournon, und habe einfach meine kleine Hommage an ihn gemacht. Das war damals im Anfang der 90er Jahre. Ich war unendlich privilegiert, dass ich in Paris leben, arbeiten durfte. Es war damals eine Aufbruchstimmung da, ja, an der ich mit meinen damals 25 Jahren teilhaben durfte. Und das betrachte ich bis heute als eine große Gnade, genau in diesem Zeitraum eben das erlebt zu haben, was ich damals erleben durfte. Und habe immer wieder gedacht, wie ging es wohl dem armen Josef Roth, der unter völlig anderen wirtschaftlichen und politischen Umständen da geschrieben hat, um zu überleben.
Ja. Ja.
Und mit ihm würde ich einfach gerne heute einen Gedankenaustausch führen, wie seine Einschätzungen aktuell sind. Meine Einschätzungen sind eher sehr, sehr besorgt.
Was bringt die Zukunft?
Soziale Revolte.
Ja, das ist ein eigenes Gespräch wert. Frau Kneißl, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.